Brillux. Mehr als Farbe.
Hey und willkommen bei Brillux zu Hause. Ich bin Erik Schroth, Interior Designer und euer Host. Und in jeder Podcast-Folge, da treffe ich super spannende Menschen mit sehr besonderen Geschichten rund ums Wohnen und ums Einrichten. Wen ich heute kennenlerne, ich habe ehrlicherweise überhaupt gar keine Ahnung. Denn jede Begegnung, die ist auch für mich eine totale Überraschung. Aber zum Glück bekomme ich von meiner Redaktion immer ein paar Notizen mit. Und jetzt bin ich total gespannt, Thorsten zu treffen.
Sie sind einfach alle verrückt hier. Ich kann es nicht anders sagen. Ich meine, ich bezeichne unseren Podcast ja sehr gerne auch mal als Blind Date mit der Kreativität oder auch der Leidenschaft, obwohl das hört sich ein bisschen komisch an. Aber heute ist unser Podcast im wahrsten Sinne des Wortes ein Blind Date, denn ich weiß normalerweise ja nicht, wer mein Gast ist. Jetzt haben sie mir aber auch noch hier so eine Maske aufgesetzt, damit ich noch nicht mal sehe, wie er gegenüber sitzt. Und ich frage jetzt mal in die Redaktion, darf ich denn jetzt diese Maske hier absetzen und gucken, wer mir gegenüber sitzt? Oder was ist das heute für eine Geheimnistuerei?
Ja.
Das hört sich schon mal gut an. Achtung, wir lüften das Geheimnis. Und es ist Thorsten. Hi.
Hi, Erik.
Jetzt muss ich, glaube ich, an der Stelle mal kurz aufklären, aber jetzt macht es auch Sinn, warum ich gerade diese Maske anhatte.
Du kennst mich, oder?
Ich kenne dich, wir kennen uns. Hatten wir schon mal ein Blind Date?
Nein.
Das ist heute das erste Mal.
Aber mein Mann hört zu, ne?
Oh, schöne Grüße, wir bleiben ganz anständig. Das haben wir aber auch noch nicht gehabt. Normalerweise sehe ich ja immer, wer mir gegenüber sitzt und kennt zwar den Namen, aber sonst nichts. Heute ist ein bisschen umgekehrt. Ich wusste tatsächlich bis zu dieser Sekunde nicht, dass du es bist. Aber ich weiß natürlich ein bisschen was über dich. Erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Jetzt muss man dazu sagen, also Thorsten ist jemand, der mich sehr inspiriert.
Echt?
Bisher haben wir uns noch nie live gesehen.
Nee, nur unsere Arbeiten, glaube ich. Ne? Über Insta kennen wir uns ja nur.
Ich wollte gerade sagen, warte, bevor wir weiterreden, ich gucke mal kurz auf die Kärtchen, die Redaktion hier parat gemacht hat. Da stehen ja immer ein paar Hinweise und der passt natürlich direkt. Du hast es schon verraten. Oh. Woher kennt ihr euch? Ja, es ist... Eigentlich haben wir immer über Instagram geschrieben, über unsere Arbeiten und gegenseitig mal hier und da bewundert und befragt. Und
ja, ich glaube, wir sind beide ziemlich kreative Köpfe und ich glaube, kommen ja fast aus der gleichen Region, ne, muss man auch dazu sagen.
Ich liebe es, dass man es noch so ein bisschen hört. Wir können heute auch der ganze da so babble, wo
Ajo,
Ajo, kann man ein bisschen Roy Hesse.
Aber dann hört gleich keiner mehr zu.
Vielleicht erzähl ganz kurz, woher du kommst. Und da packe ich direkt den zweiten Hinweis von meiner Karte mit drauf. Warum lebst du im Katzenturm ohne Katzen?
Doch, eine Katze haben wir doch sogar, eine Bronzefigur. Der Katzenturm steht in Oberwesel im schönen oberen Mittelrheintal.
Da, wo es den guten Wein gibt, Freunde.
Den schönen Steillagen-Riesling.
Und du hast ja, ich meine, wie gesagt, ich weiß ja, was du machst und vor allem, wie du wohnst, wie außergewöhnlich. Der Katzenturm ist nicht nur ein Synonym, sondern du hast mit deinem Mann tatsächlich einen Turm gekauft, so einen alten, ist das ein Wehrturm?
Genau.
Oder wie kann man sich den vorstellen? Beschreib mal.
Der Katzenturm in Oberwesel, also man muss sagen, Oberwesel ist die Stadt der Türme mit 16 Wehrtürmen, also war im Mittelalter heiß begehrt. Und wir haben den kleinsten Turm, den Katzenturm, wie du schon gesagt hast, mit 48 Quadratmeter Wohnfläche auf
einer Etage, oder?
Schön wär's. Machen wir 4 draus.
Also, ihr habt insgesamt nur 48 Quadratmeter Wohnfläche?
Tiny House.
Krass, das war mir gar nicht bewusst, dass der so klein ist.
Genau, und der wurde erbaut 1350 auf die Stadtmauer von dem Graf von Katzenelnbogen und deshalb der Name Katzenturm.
Also das heißt, der war nie belagert von Katzen oder wie der Binger Mäuseturm ist ja auch um die Ecke von Mäusen.
Es gibt quasi noch die kleine, den kleinen Mythos von einem Wärter, der auf dem Wachturm saß, nichts mehr zum Essen hatte und die Katze verspeisen wollte und meinte zur Katze, sie soll das letzte Mal sich nochmal eine Maus fangen und dann hat er nachts die Katze rausgelassen und dann kamen Angreifer, die die Stadt erobern wollten und die haben der Katze auf den Schwanz getreten und die Katze hat so laut geschrien, dass das ganze Oberwesel wach geworden ist und so quasi die Stadt vor dem Angriff gerettet hat.
Ah, ich liebe diese Mythen und Geschichten. Und es ist ja wirklich krass. Also ich wohne ja mittlerweile in Köln und wir haben so ganz viele Katzen in der Nachbarschaft. Und das ist ja irre, wenn die sich nachts da kloppen. Also wie laut das ist, die kann man wirklich als Alarmanlage einsetzen. Die nächste Karte, die hier von der Redaktion aufgeschrieben wurde, heißt Gemeinsamkeit dekorieren und gestalten. Und ich glaube, das passt ganz gut, weil wir haben ja gerade schon kurz drüber gesprochen, dass wir uns eigentlich so über unsere Arbeiten kennen, über Instagram, über die Sachen. Und ich habe ja auch schon verraten, dass du für mich eine große Inspirationsquelle bist, weil du wahnsinnig kreative Arbeiten machst. Vielleicht willst du selbst mal erzählen, wie du überhaupt oder was du eigentlich machst, was deine Berufung ist.
Oh, meine Berufung, gute Frage. Ich glaube einfach kreativ zu sein. Ich nenne mich auch Kreativeholic, weil irgendwie, glaube ich, gibt es keinen Tag in meinem Leben, wo ich nicht kreativ bin. Also mein Kopf arbeitet immer. Ich glaube, nur nachts schläft er mal. Gerade das Visuelle ist so ein Thema, was mir Spaß macht. Ich hatte ja eine Firma für Eventausstattung. Das heißt, wir haben.
Das war auch der Ursprung, als wir uns kennengelernt haben.
Schon so lange her.
Du hast viele Hochzeiten gemacht.
Genau, ne? viele Hochzeiten.
Aber ganz außergewöhnliche Hochzeitssettings und Dekorationskonzepte.
Genau, bei uns kamen die Brautpaare, die nichts von der Stange wollten, die wussten, dass ich der verrückte Typ bin, bei dem man mit jedem Wunsch kommen kann. Und,
im wahrsten Sinne des Wortes, also dekorativ gesehen jetzt. Ja. Nicht, dass ich dir hier irgendwas unterstelle.
Nein, also ich hab's auch geliebt, eine Hochzeiten zu machen, die sehr individuell sind, auf die Brautpaare gemünzt. Wenn eine Braut eine Schmetterlingshochzeit haben will, dann entstehen ja erstmal ganz komische Bilder im Kopf, so im 80er-Jahre-Look. Mit
so ein bisschen kitschig eigentlich.
Genau,
ne?
Aber ich habe dann wirklich eine Installation aus 10.000 Papierschmetterlingen in dem Saal aufgehängt und habe das neu interpretiert. Also
ich erinnere mich an die Bilder.
Kann auch mal was Spannendes sein.
Bevor wir jetzt aber auf deine weitere Reise so ein bisschen eingehen und vor allem auf die Geschichte, wie du eigentlich dahin gekommen bist, bin ich natürlich ganz dezent neugierig auf deinen Gegenstand.
Okay.
Weil
willst du ihn
ich
sehen?
Glaube, du hast dir viele Gedanken dazu gemacht.
Nee.
Nein? Hätte ich jetzt enttäuscht mich nicht. Habe ich jetzt gedacht. Aber ich will ihn natürlich sehen.
Okay.
Das ist immer ein bisschen wie Weihnachten für mich. Was ist. Ist das eine alte. Jetzt muss man es ja ein bisschen beschreiben. Also, es ist Metall.
Mhm.
Und es ist eine Hasen. Gussform.
Mhm.
Ist das eine Gussform für Schokoladenhasen?
Richtig, bist gut.
Ja gut, wenn ich mich mit eins auskenne, dann mit Süßigkeiten. Das finde ich jetzt aber spannend. Und die Frage ist dieser Gegenstand für dich ein Deko-Objekt oder ist der im Gebrauch auch? Oder beides?
Eigentlich ist es ein Deko-Objekt mit ganz vieler Erinnerung in Gebrauch. Also dafür habe ich sie eigentlich mal angeschafft, aber kam noch nicht dazu, weil Ostern immer so schnell vorbeigeht. Und an Weihnachten zu verschicken, ist schwierig. Aber ja. Die Geschichte dazu fängt eigentlich in meiner Kindheit an bei meiner Oma, denn meine Oma hatte eine Bäckerei mit Lebensmittelladen in Rheinhessen in einem ganz kleinen Dorf. Und bei meiner Oma durfte ich natürlich schon immer als kleiner Junge helfen bei zum Beispiel Schokoladenhasen.
Die wurden damals noch selbst gemacht,
genau.
Selbst gegossen.
Und das ist der Lachhase, das war meine Lieblingsform, weil da kam immer der Hase relativ, ohne dass er zerbricht, raus. Und ich habe diese Form wieder vor Jahren bei Kleinanzeigen entdeckt und dachte, da ist ja der Lachhase und habe die mir einfach als Erinnerung an meine Oma gekauft, weil meine Oma hatte ein Schaufenster, natürlich wie das so zum Ladengeschäft gehört. Und meine Oma hat mir immer schon ermöglicht, dass ich da das Schaufenster dekorieren darf und das waren so meine Anfänge. Meine Oma hat mich quasi da so ein bisschen gefördert und hat mich machen lassen und manchmal sah das Fenster wahrscheinlich grottenschlimm aus.
Das glaube ich nicht.
Und meine Oma hat immer gesagt, das hast du gut gemacht und deshalb ist es einfach so ein Erinnerungsstück an meine Oma, die mir ja so ein bisschen diesen Grundstein ermöglicht hat, kreativ zu sein.
Auch so eine Wirkung rauszufinden, oder?
Genau.
Was macht das mit so einem Fenster? Das ist so lustig, dass du das erzählst, weil das wusste ich ja natürlich nicht über dich, so gut kennen wir uns dann doch nicht. Ich habe genauso angefangen.
Echt?
Meine Mutter hatte damals in Worms einen Schönheitssalon und da gab es so ein kleines Schaufenster und ich glaube, ich habe mit 7 das erste Mal dieses Schaufenster mit über und über mit irgendwelchen funkelnden Stoffen auf irgendwelche Säulen und ich weiß noch, ich habe aus Klopapierrollen, die ich in irgendwelche Geschenkpapiersachen gepackt habe, habe ich mir so kleine Emporen gebaut und so weiter und so fort. Aber das war so das erste Mal, oder, dass man so spürt, oh, was machen auch so Kompositionen, wenn ich die Dinge so und so zusammenstelle, wie sieht es dann auf einmal von der anderen Seite aus, weil es ja Glas.
Mhm.
Oder was hat es mit dir gemacht, als du damals diese Schaufenster dekorieren durftest?
Ich fand es halt schön, weil es so eine Scheibe hat, ne? Es ist wie ein Kunstwerk, was du geschaffen hast, ne? Und es, außer dass ein paar Mücken vielleicht mal reinfallen, ne, ist es.
Oh ja, das stimmt. Da waren immer diese toten Mücken, die man dann immer vorm neuen Schaufenster musste erstmal
wieder sauber machen. Aber es konnte keiner antasten und bewundern. Es hatte sowas wie ein Museum, ne? Wie einfach Kunst. Und ich fand es einfach schön, da zu sagen, okay, jetzt ist Weihnachten, ich kann mich da jetzt voll und drauf konzentrieren. Und ich habe das auch relativ früh gemacht, mit 8, 9 Jahren habe ich angefangen. Und dann mussten meine Eltern, wir wohnten von meiner Oma eine halbe Stunde weg, die mussten dann irgendwelche alten Bäume im Auto transportieren, weil ich dann einen Baum im Fenster haben wollte. Und zwar immer eine schöne Zeit.
ist es nicht schön, wie früh eigentlich, und da können sich wahrscheinlich auch ganz viele jetzt wieder entdecken, die gerade zuhören, wie früh man doch oft so Leidenschaften entdeckt. Und dann ist natürlich die Frage, traut man sich, gerade wenn es ums Kreative geht, traut man sich, diese auszuleben, weil oft kriegt man ja dann auch irgendwie gesellschaftlich oder auch von der Familie mit, dass man vielleicht dann in Anführungsstrichen erstmal was Richtiges lernen soll und so weiter. War das für dich dann relativ schnell klar, dass du gesagt hast, okay, ich gehe in einen kreativen Beruf?
Für mich war es klar, aber nicht für meine Eltern.
Klassisches Beispiel.
Nein, also meine Eltern, mein Papa war Postbeamter, meine Mama war Hausfrau, also so die Klischee-Familie. Und meine Geschwister hatten alle, die sind älter, die hatten schon einen Beruf und haben meine Eltern gesagt, also wenn, dann nee, du kannst nichts kreativ.
Machst du was Ausständiges,
Buch, Anständiges, ja? Und dann bin ich auf dem Finanzamt gelandet. Und war
Finanzamt. Das ist alles andere als kreativ, obwohl, vielleicht kann man da ab und zu, würde ich mir ein bisschen Kreativität da mal wünschen, aber gut, anderes Nein, Thema. Gut,
ich habe das auch gemacht, es hat mir auch Spaß gemacht, also war jetzt nicht so, dass ich damit gar nichts anfangen konnte.
Also ganz klassisch Finanzbeamter?
Genau, oder? Ich habe die Ausbildung zum Finanzwirt gemacht. Habe danach meinen Zivi gemacht und während im Zivildienst habe ich dann wieder angefangen zu dekorieren, habe gemerkt, dass mir was fehlt, ne, die letzten Jahre. Dann habe ich mich selbstständig gemacht als Schaufensterdekorateur und bin durch das Rhein-Main-Gebiet getingelt.
Parallel zu deinem Job beim Finanzamt?
Genau, ich habe Teilzeit gearbeitet, ich war der einzige Mann in der Finanzbehörde, der Teilzeit arbeitet. Und habe das dann einfach parallel zu meinem normalen Job als Ausgleich gemacht. Und 2003 habe ich dann quasi kurz vor der Beamtung auf Lebenszeit, habe ich dann meinen Job gekündigt und habe mich dann quasi voll selbstständig gemacht.
Was für ein mutiger Schritt.
Aber ich habe es meinen Eltern erst 2 Jahre später gesagt.
Die haben gedacht, du bist immer noch auf dem Finanzamt, dabei hast du schon...
Ich habe gedacht, ich mache es jetzt mal 2 Jahre, um zu testen, ob es wirklich funktioniert, ob meine Eltern Recht hatten oder Unrecht hatten. Und als ich gemerkt habe, es funktioniert, dann habe ich es ihnen erzählt.
Aber wie schön, ja, manchmal muss man die Dinge auch auf Umwegen machen und wer weiß, wie es gekommen wäre, wenn du nicht vorher beim Finanzamt gewesen wärst. Und das ist ja auch total schön, seinen Weg dann irgendwie auch zu einem späteren Zeitpunkt einzuschlagen. Und ich glaube, je älter man wird, also korrigiere mich, vielleicht ist es bei dir anders gewesen, je älter man wird generell, desto schwieriger ist es eigentlich, solche Entscheidungen zu treffen, obwohl man oft viel genauer weiß, was man möchte.
Aber ich glaube, also ich gebe dir recht, aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass man schon so in seinem alten Trott drinne ist, dass man gar nicht mehr die Kraft hat oder die Vorstellung,
die
was anderes zu tun.
Ne?
So das war beim Finanzamt so, bei meinen Kollegen habe ich gemerkt, die haben alle zu mir gesagt, das hast du richtig gemacht zu kündigen, das hätten wir auch mal gerne gemacht. Und dann habe ich gesagt, es ist ja doch gar nicht zu spät für euch, aber ne, aber wenn du dann schon 10 Jahre lang in so einem Beruf bist, dann traust
du hast
dich.
Sicherheit, warst du, nee, du kurz vor der Verbeamtung, das genau. Ist natürlich auch was, ne, wo man sagt, okay, gebe ich das auf, gebe ich es nicht auf. Ne?
Aber ich finde es nie zu spät. Ne? Also ich meine, bei mir ist es ja auch so, ich habe ja 22 Jahre lang Eventdesign gemacht und bin dann in die Inneneinrichtung gegangen. Ich habe nie eine Ausbildung zum Innenarchitektenstudium gemacht, Learning by Doing. Und wenn man wirklich was will und die Vision hat, dann schafft man das auch, bin ich fest überzeugt.
Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass die Thematik mit der Ausbildung, Studium, es ist total gut, wenn man in die Richtung was macht, wenn man das möchte. Aber ich glaube, wenn es um Kreativität geht, dann entweder hast du ein Gefühl dafür oder hast es nicht. Also ich glaube, dass man bringt auch schon so einen Grundstock eben mit. Und Learning by Doing, es ist ja auch schön, manchmal so seine eigenen Wege und seine eigenen Instrumente herauszufinden, wie man solche Welten schafft. Und ich meine, im Eventdesign, das du ja auch lange gemacht hast, im Prinzip macht man beim Eventdesign ja wenig anderes als beim Interior-Design. Du designst aber temporäre Räume.
Das war auch immer das Schöne, dass du viel mehr designen kannst. Und aber bei den Hochzeiten, da baust du ja natürlich auch dieses Bild auf, wie bei einem Schaufenster. Ja. Nur mit dem Unterschied, dass da eine Horde von Menschen, die später betrunken sind, dein Werk zerstören.
Das
ne? Stimmt,
oh also, ja.
Damit musst du auch leben können, wenn du nachts kommst und fragst, wo ist überhaupt meine Deko, weil sie komplett auf dem Boden liegt, ne? Weil alles abgerissen ist. Also es hat Vor- und Nachteile.
Was ist das Verrückteste, was da je passiert ist? Gab es so eine richtige Vollkatastrophe?
Das Verrückteste, was passiert war, wir mussten nachts zum Abbau, die Gäste waren noch feiern und der Bräutigam stellt sich auf den Tisch und fängt an zu tanzen, der Tisch klappt zusammen, der Bräutigam bricht sich das Bein.
Oh nein. Oh shit. Aber also hat sich das Bein gebrochen, aber sonst ist...
Sonst alles gut, aber was will man, glaube ich, man will nicht zu seiner Hochzeit sich nachts das Bein brechen.
Oh shit, ey. Ja, auf jeden Fall fantastische Welten und von diesen Welten würde ich gerne so ein bisschen den Bogen schlagen zu eurem Katzenturm, weil mhm. ich meine, du machst nicht nur außergewöhnliche Designs, du wohnst auch in einem außergewöhnlichen Gebäude, das außergewöhnlich designt ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass hier und da vielleicht mit deinem Partner nicht immer alles so, wie soll ich sagen,
gibt es
da manchmal Reibereien, so was die Einrichtung anbelangt?
Also das war echt eine Probe für unsere Ehe, würde ich mal sagen, weil ich mich da volle Kanne reingefuchst habe in dieses Thema, ne? Und ich wollte einfach unser Eigenheim wirklich so haben, wie ich es mir in meinen schönsten Träumen vorstelle.
Und wie sah das aus in deinen schönsten Träumen? Wir haben ja diesen alten Turm, den man quasi von außen sieht, aber innen ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz so alt, oder?
Nee, also innen ist schon relativ modern. Es gibt auch Menschen, die sagen, dass die Außenhauten mit dem Innenleben nicht zusammenpasst, aber das finde ich wieder spannend, ne? Einfach diese Erwartungshaltung, die jemand hat, der in den Turm geht, genau nicht zu erfüllen, weil dann natürlich der Wow-Moment viel größer ist. Aber wir haben es einfach so gemacht, dass wir ja einfach das gemacht haben, was uns gefällt, und ich halte mich da auch nicht an Regeln, dass man sagt, kleine Räume müssen helle Farben haben oder niedrige Räume. Ich habe einfach gemacht. Und was mir immer hilft, auch gerade beim Katzenturm, ist immer einem Raum ein Thema oder ein Motto zu geben. Ne? Dieses Geschichten erzählen finde ich schön.
Und so haben wir dann, als Schaufenster zu sehen.
Genau.
Vom Prinzip, ne?
Und so haben wir jede Etage ist ja ein Raum. Also wir haben unten unser Erkerzimmer, was man Wohnzimmer nennen würde, mit Küche. Esszimmer meine ich. Und dann haben wir unser Wohnzimmer, unser Schlafzimmer und unser Bad. Alles ist eine Ebene. Und jedes hat dann ein anderes Thema oder ein anderes Motto.
Das heißt, führ uns mal so ein bisschen durch den Turm. Wenn wir unten reinkommen, wo, in welcher Landschaft, in welcher Welt sind wir da?
Da bist du in der Natur, im Freien, bei den Vögeln, weil mein Mann liebt total irgendwie Vögelchen und Amsen, Meisen, Drossel. Der hat auch eine Webcam auf unserem Vogelhaus. Und da geht es um das Thema.
Das ist total beruhigend.
Ja.
Wenn man da einfach so zuguckt.
Und da gibt es dann schöne Kunstdrücke mit Vögeln. Wir haben eine Tapete mit filigran gezeichnete Ranken mit kleinen Vögelchen. Und das Farbkonzept ist, ich würde jetzt mal so Koboldblau sagen. Und dann die Inneneinrichtung ist relativ schlicht. Wir haben schöne Fliesen von Via, die machen eine alte Steingutfliesen, ist aus der Nachbarschaft.
Ja, die kennt man ja auch so ein bisschen vom Sehen zumindest.
Ja, die sind auch wiederum ein bisschen verspielt, verschnörkelt. Also es ist relativ luftig, farbenfroh. An den Wänden hängen Schwäne, die Lampen in dem Mund haben. Also es geht so um das Thema Vogel.
Ich finde es total spannend, dass du die Vögel in der untersten Etage angebracht hast. Also vom Prinzip, wenn man jetzt drüber nachdenkt, du hast so einen Turm, würde man denken, naja, die sind natürlich irgendwie oben. Aber wenn du sagtest gerade, dein Mann liebt Vögel, dann ist das ja auch was sehr Persönliches, wenn man das Design macht und sagt, okay, ich schenke dir irgendwie so dieses Design, das ist auf dich abgestimmt. Gab es auch den Moment, wo er gesagt hat, so mein Schatz, ich liebe dich wirklich sehr, aber das ist jetzt echt eine Nummer too much?
Naja, also ich sag schon, ich glaube, ich habe ihm mindestens in den 3 Monaten, als wir den Turm geplant haben, 20 Mal gefragt, welche Tapete er jetzt für das Erkerzimmer haben möchte, weil ich immer das Gefühl hat, es gibt jetzt eine bessere Tapete oder eine bessere Wandfarbe. Und irgendwann sagt er, ich habe dir jetzt schon 3 Mal eigentlich dir gesagt, welche Tapete. Ja. Und jetzt kommst du schon wieder mit einer Tapete, hau ab, so ungefähr. Und als ich dann noch bei eBay Vogelkäfige ersteigert habe, die mindestens so groß waren, und an der Decke hingen, und mein Mann kam rein und meinte, jetzt drehst du komplett am Rad, habe ich sie dann doch wieder abgehängt und damit, ja.
Ja, aber das ist ja auch so ein schönes Rantasten irgendwie, ne? Wie viel ist manchmal auch zu viel? Und ich finde, nur wenn man ausprobiert, kann man das auch erleben.
Das habe ich ihm auch gesagt.
Ja.
Und jetzt stehen die Vogelkäfige draußen auf der Stadtmauer als Blumentopf.
Siehst du, man findet für alles eine Verwendung. Ich bin ja auch so ein kleiner Messi und ich erinnere mich dran, als wir, ich habe mit meinem Mann zusammen damals auch ein Haus gekauft, wir haben es renoviert und ich habe immer gesagt, ich liebe eben dunkle Farben. Du hast es gerade angesprochen, viele trauen sich nicht. Ich versuche immer alle zu motivieren, wenn ihnen das gefällt, einfach mitzuarbeiten und diese Tiefe zu genießen. Naja, egal. Ich habe immer gesagt, boah, ich hätte so gerne ein schwarzes Schlafzimmer. Einfach alles schwarz und dann toll eingerichtet. Und die haben so, nein, auf gar keinen Fall. Ich habe jetzt hier schon so viel mitgemacht und nein. Und dann kam er irgendwann nach Hause und du kommst bei uns die Tür rein und guckst direkt auf die Kücheninsel. Und ich stand hinter der Kücheninsel, hatte einen Kaffee in der Hand und anscheinend hatte ich einen speziellen Gesichtsausdruck. Und er sagte so, was ist los? Ich so, nix. Doch, ich sehe es dir an, was ist los? Ich so, nichts. Er so, du hast das Schlafzimmer schwarz gemacht. Ups. Aber er hat es gemacht. Also manchmal muss man einfach auch machen. So,
es aber gibt aber nichts Schöneres als ein schwarzes Schlafzimmer. Ich habe es auch schon mal gemacht beim Kunden mit einer kupferfarbenen freistehenden Badewanne.
Ja.
Diese Badewanne, die wirkt einfach mal in diesem Raum. Ne? Also wenn die in einem weißen Schlafzimmer steht, brauchst du ja keine kupferfarbene
Badewanne. Ich sage immer, schwarz ist eigentlich die Museumswand für alles. Also die Materialien kommen einfach so viel mehr zur Geltung. Und
es hatte schon einen Grund, warum bei Schmuck, wenn der präsentiert worden ist, immer unten schwarz lag.
Total.
Ne? Weil es einfach eine Wirkung hat.
Nur glatte schwarze Oberflächen, liebe Leute, da muss man immer sehr viel putzen. So, anderes Thema. Wie sieht bei euch die erste Etage aus?
Die erste Etage ist unser Fernsehzimmer mit zwei Sesseln drin. Viele fragen, warum wir keine Couch haben. Einfach aus dem Grund heraus, dass die Treppen so schmal sind, dass wir gar keine Couch reinbekommen. By the way, wir haben auch gar keine Waschmaschine im Haus, weil die Waschmaschine auch nicht ins Badezimmer passt.
Ihr wohnt direkt am Rhein. Da würde ich das Wasser auch nutzen, was vorbeifließt.
Also wir haben extra einen Raum angemietet in der Nähe, beziehungsweise der steht jetzt in unserem Feriengasthaus, wo wir dann immer waschen.
Deshalb, das heißt, ihr müsst wirklich in so einen Waschraum gehen?
Genau. Wir haben so einen Waschrucksack und da ist mir die Wäsche drin und dann gehen wir immer mit dem Rucksack zum Wäschewaschen, beziehungsweise mein Mann. Da ja, ist unser Fernsehzimmer. Das ist ja so eine kleine Hommage an den Rhein. Für uns war es ja auch neu, am Rhein zu leben. Das heißt, die Tapete musst du dir vorstellen in einem Dunkelblau mit kupferfarbenen Wellen und kleinen Schiffchen. Und dann haben wir die Rheinkilometerzahl, habe ich drucken lassen, 550 ist bei uns. Und ich hatte eine Leuchtreklame mit, warum ist es am Rhein so schön? Und habe eine alte Schiffsschaukel auch gekauft aus dem Schaustellerbereich und die ist meine Gin-Bar. Und dann haben wir noch zwei schöne, bequeme Sessel in Pink. Also ist alles dunkelblau-pink mit Kupfer.
Ich liebe es, wie du das beschreibst und auch diese Details, weil das ist das, was Design eben auch ausmachen kann, dass man ganz unkonventionell arbeitet, dass man irgendwie mit ganz außergewöhnlichen Dingen, wie mit der Schiffsschaukel, da könnte ich direkt irgendwie anfangen zu weinen, weil das ist so eine schöne Kindheitserinnerung. Mhm. Und ich glaube, das haben ganz viele, dass man solche Erinnerungen hat und warum nicht diese Erinnerungsstücke einfach mal mitnehmen und eben auch so ein bisschen kulissenhaft arbeiten. Das wird immer so verrufen.
Warum?
Aber dabei ist es was total Schönes, so in Anführungsstrichen Motto-Räumen zu wohnen. Ja, ich glaube, Motto ist immer so bei den Leuten so, wir gehen hier auf die 80er Trash-Party.
Also ich finde es eher inszeniert, wenn du dir so ein Papp-Coffee-Table-Book auf den Tisch stellst und eine Duftkerze draufstellst. Also das finde ich jetzt schlimmer, als sich eine Schiffsschaukel ins Wohnzimmer
zu stellen. Also je nachdem, welche Jobs man manchmal hat, muss man vielleicht mal schnell auf sowas zurückgreifen. Aber ja, das stimmt. Es muss irgendwie authentisch sein und zu den Leuten passen. Das heißt also, unten sind die Vögel unterm Wasser.
Genau.
Und überm Wasser
sind die Schafe.
Habt ihr kein Schlafzimmer, sondern ein Schafzimmer?
Genau, wir haben ein Schafzimmer, das ist dann mein Zimmer. Also unten waren ja die Vögelchen für meinen Mann und mein Zimmer ist das Schafzimmer, denn ich liebe Schafe. Ich war während Corona, war ich ein bisschen ausgebremst als Eventausstatter und dann bin ich an der Schafweide vorbeigefahren und da hatte ich so ein Flashback, dass ich früher als Kind schon mal ab und zu Schafe hatte. Also wir hatten so einen kleinen Bauernhof, sage ich mal, mit Pferden, Hühnern. Und da hatte ich auch Schafe und das hat mich total immer fasziniert. Und dann dachte ich, na jetzt, wenn ich Zeit habe, mache ich mal ein Praktikum bei einem Schäfer. Ich habe verschiedene Schäfer angerufen und die haben mich immer als verrückt erklärt, so ein Event-Typ, was der jetzt Schafe hüten
hat. Hat jetzt irgendwie seine Midlife-Crisis wahrscheinlich so in die Richtung dann abgestempelt.
Der kann dann nicht mal einen Nagel in den Zaun hauen. Dann habe ich ihm aber erklärt, dass ich von einem Weingut komme, dass ich früher auch Schafe hatte. Und dann bin ich bei einem Schäfer auf der Schwäbischen Alb gelandet und bin da zwei Wochen lang mitgegangen, wandern und habe mich um die Schafe gekümmert. Und in diesen zwei Wochen habe ich so viele Entscheidungen für mein Leben getroffen, dass ich gedacht habe, diese Schafe haben echt was mit mir gemacht. Ne? Schafe wirken so auf dich ein, sie sind so ruhig. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche einfach diese Schafe in meinem Schlafzimmer, damit ich immer gut schlafen kann. Und deshalb ist komplett die Tapete mit einer Schafherde. Das heißt, wir schlafen zwischen so 20 Schäfchen.
Werbung.
Das sieht ja schon richtig schön aus. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt auf eine richtig tolle Tapete bei euch, dann fragt doch euren Maler nach der Brillux Tapetenkollektion. Übrigens hat Brillux auch die Möglichkeit, hochwertige Digitaldrucktapeten anfertigen zu lassen für euer ganz individuelles Zuhause. Also quasi so wie bei Thorsten.
Werbung Ende.
Wenn man dir zuhört, ist man so ganz tief drin und wie du das sagst mit diesen Entscheidungen, ich glaube, sich manchmal rauszunehmen aus dem Alltag und was ganz, ganz anderes zu machen und auch so sich selbst so eine Ruhe zu geben um den Gedanken mal freien Lauf zu lassen. Und das ist ja auch nicht immer angenehm, ehrlicherweise, sich mit allem zu beschäftigen. Aber das macht, glaube ich, so viel mit einem. Und ich finde das auch total spannend, dass du die Schafe ins Schlafzimmer gepackt hast, weil es gibt ja eigentlich kein Tier, das man mehr mit dem Schlafzimmer verbindet als das Schafe zählen, also das Schaf. So aus der Kindheit.
Und es passt einfach Schlaf, Schaf, das gehört einfach zusammen, oder?
Ich weiß ja auch, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das anspreche, dass du auch vor einigen Jahren eine Diagnose bekommen hast, du hast Parkinson.
Genau.
Wann war das?
2019 habe ich die Diagnose bekommen.
Und war das, gut, war ja kurz vor Corona. Mhm. Hat das was mit dir und deiner Kreativität gemacht oder hat das dahingehend irgendwie was verändert, dass man so denkt, okay, und jetzt setze ich wirklich komplett den Fokus nur noch darauf, was ich möchte und was mir gut tut?
Genau, also sage ich mal, die Diagnose war für mich auch was Positives in dem Sinn, dass ich einfach mein Leben geändert habe. Ne? Also dass wir jetzt heute im Turm leben, hat damit zu tun. Viele haben gesagt, du hast Parkinson, du wirst irgendwann nicht mehr laufen können. Wir haben 89 Treppen, bis du im Schlafzimmer bist. Ne? Aber ich habe gelernt, dass es nichts bringt, immer auf die Zukunft zu arbeiten, weil auch ne, ich habe in mein Unternehmen immer auf Jahre voraus geplant, aber es kann auf einmal einen Tag alles verändern. Und dieses, man lebt jetzt im Hier und Jetzt, ist so ein bisschen abgelutscht, aber es hat so viel Wahres, ne? Und einfach zu machen. Ne? Und bei mir ist es so, ich hätte mir diesen Turm laut meinen Eltern und vielen anderen Menschen nicht kaufen sollen. Ich habe mir heute den Turm, oder ich habe mir den vor Jahren gekauft, 2022. Und jetzt hat sich mein Leben komplett verändert, was die Diagnose angeht, weil ich habe im Januar einen Hirnschrittmacher gesetzt bekommen, der meine Tabletten ersetzt, ohne jetzt komplett abzuschweifen. Aber ich bin jetzt wieder körperlich komplett fit, ne? Und das über viele Jahre.
Die Medizin da zum Glück ist.
Und hätte ich jetzt wieder diese Entscheidung getroffen, dann würden wir heute in einer Drei-Zimmer-Wohnung, die behindertengerecht ist, wohnen, ja.
Das heißt aber, ich finde, wir dürfen da kurz auf jeden Fall hin abschweifen, weil das ja ein ganz wichtiger Teil irgendwie deiner Geschichte und auch deiner Persönlichkeit
ist. Auf jeden Fall.
Das heißt, du hast quasi jetzt, bist körperlich besser unterwegs als vorher. Das heißt, es hat super gut funktioniert mit diesem Hirnschrittmacher. Oder wie kann man sich das vorstellen? Medikamente gar nicht mehr?
Also wenig, genau. Also der Hirnschrittmacher ist quasi auch eine Therapieform anstatt Tabletten. Da werden im Gehirn, wo eine Überreaktion bei mir ist, werden diese Gehirnzellen beruhigt. Also stell dir vor, du hast ein Orchester und jeder spielt ein anderes Lied. So war es vorher in meinem Kopf. Und jetzt ist dieser Hirnschrittmacher da, der ist der Dirigent und der sagt, wir spielen jetzt alle ein Lied. Und dadurch werden die Nervenbahnen beruhigt. Ich brauche weniger Tabletten und habe keine Wirkschwankungen mehr, weil dadurch, dass ich 6 Jahre Tabletten genommen habe, ist ganz normal bei Parkinson, dass du diese Schwankungen hast. Das heißt, du bist nicht mehr gut eingestellt. Entweder bist du überbewegt, dann siehst du aus wie ein Hampelmann, oder du bist wie eine Schnecke und läufst über die Straße und kannst auf einmal nicht mehr weitergehen. Und dazwischen gab es in meinem Leben nichts mehr. Ne? Und dieser Schrittmacher, der kann es erzielen, dass es konsequent Strom gesendet wird und dadurch einfach ja der Alltag wieder leichter.
Wieder eine andere Form von Lebensqualität, genau. Wahrscheinlich. Obwohl, die du hast du dir ja nicht nehmen lassen. Ganz im Gegenteil,
nein.
Du hast gerade gesagt, für dich war die Diagnose auch ein bisschen, wie hast du gesagt, Glück?
Ja, was Positives.
Ne?
Also ich bin halt auch sowieso immer ein positiver Mensch. Ne? Also ich meine, mit 41 so eine Diagnose zu bekommen, da könnte man jetzt auch sagen, mein Gott, mein Leben ist gelaufen, ne? Und man könnte sich im Nirgendwo vergraben. Aber ich habe es immer als Herausforderung gesehen, ne? Und mache halt auch viel Physio, Ergo. Also versuche halt dagegen anzukämpfen, aber ich finde, so schlimm eine Diagnose ist dein Leben nicht zu Ende. Mein Leben ist zu Ende, wenn ich tot umfalle, aber das wird bei Parkinson jetzt nicht so schnell passieren.
Ja, und du bist eben nicht auf Nummer sicher gegangen und das hat sich ausbezahlt,
genau.
Mit eurem Turm. Aber würdest du auch sagen, dass diese Diagnose oder auch die Krankheit auch was mit deiner Kreativität gemacht hat? Also gibst du denn noch mehr Raum als vorher oder kann man das, ist das eher so dahergesagt?
Ich glaube, es hängt jetzt nicht an der Diagnose, aber dadurch, dass ich auch dann in dem Zeitfenster meine Firma verkauft habe, habe ich gemerkt, dass mir Kreativität fehlt, ne? damit ich auch meinen Alltag kreativ gestalten kann. Und dann bin ich so zum Malen gekommen. Ja? Also es war aber eher so, weil ich weniger Projekte hatte und dann was tun wollte. Und dann bin ich mehr in die Malerei gegangen, ne, und mache jetzt viele Acrylarbeiten, habe jetzt gerade ein neues Projekt fertiggestellt. Und das kam noch on top. Ne? Und von daher glaube ich, so ein Leben, ein halbes Jahr ohne was Kreatives, das wäre das Schlimmste für mich. Aber um deine Frage zu beantworten, an sich die Diagnose, die hat jetzt nichts von meiner Kreativität verändert, glaube ich weniger.
Aber sie hat dir auf jeden Fall den Mut gegeben, deinen Traum zu verwirklichen mit dem Turm.
Genau.
Gegen alle Gegenwinde sozusagen. Ich verschwinde gerade so in diesem Gespräch mit dir, weil es einfach total schön ist und mich das wahnsinnig inspiriert. Und ja, ich das einfach toll finde, dass du auch so offen darüber sprichst. Also vielen Dank. Und vergesse hier aber parallel auf diese Kärtchen zu gucken, die hier so liebevoll vorbereitet wurden. Und auf der Karte steht Wunsch Tiny Living. Du hast eben gesagt, 48 Quadratmeter habt ihr in eurem Turm. Es ist quasi ein Tiny Turm, ein Tiny House, ein großer Trend. War das schon immer so ein Wunsch von euch, sich räumlich zu reduzieren, oder wie seid ihr da hingekommen?
Also wir sind über Umwege da hingekommen. Wir haben vorher mal in einem alten Pfarrhaus gewohnt mit 200, ich will nicht lügen, 40 Quadratmeter.
Das Problem ist, man kriegt die ja auch voll.
Ja,
ne?
Ja, aber die muss man auch in Stand sitzen. Thema. Und ja, und dann kam die Diagnose und dann haben wir beschlossen, jetzt unser Leben mal irgendwie auf den Kopf zu stellen. Und da war ich halt so ein bisschen proaktiv. Mein Mann hätte auch wahrscheinlich weiter in dem Haus gelebt. Und dann haben wir unseren Mietvertrag gekündigt und sind in ein Wohnmobil gezogen, haben uns ein Wohnmobil gekauft, ein altes Luxusmobil aus den 70er Jahren, und wollten dann eigentlich eine Europareise machen. Und dann kam Corona und dann wussten wir nicht, ob wir jetzt irgendwie Deutschland verlassen sollen, weil ja auch die Grenzen gesperrt waren. Dann war unsere Reise nicht weit, weil es war auf dem nächsten Campingplatz, der in der Nähe war von unserem Wohnort, und da haben wir 7 Monate im Wohnmobil gelebt. Und in dieser Zeit haben wir gemerkt, wie wenig man eigentlich zum Leben braucht, vor allem materiell. Was hilft dir ein riesiger Klamottenschrank, wenn du immer nur das Gleiche anziehst? Und da war eigentlich schon so dieser Grundstein gelegt. Tiny Living hat uns schon parallel dazu auch immer interessiert, aber wir haben ja immer in alten Gebäuden gelebt, wie im alten Pfarrhaus, in der Altbauwohnung in Wiesbaden. Und wir konnten uns nie vorstellen, in so einem neu gebauten Tiny House zu leben.
Wo quasi die Geschichte noch komplett neu geschrieben werden muss.
Und was so geleckt aussieht. Und dann kam der Turm. Ich habe dann bei Immobilien Scout geschaut, was ja wohl jeder, glaube ich, immer ab und zu mal guckt, was es an Immobilien gab. Und dann
vielleicht.
gab es dann den Katzenturm. Ja.
Was für eine verrückte Geschichte. Ich finde das auch faszinierend, dass ihr dann einfach gekündigt habt und von 200 Quadratmeter auf so ein Wohnmobil gezogen wird. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Camper. Ich bin überall mit meinem Bulli unterwegs. Ja, hab da jetzt noch nie voll drin gewohnt. Aber das, was du gerade sagtest, dieses, man lernt, wie wenig man eigentlich braucht. Und mich beruhigt es immer, dass ich für so wenig Dinge in diesem Moment die Verantwortung habe. Ist es euch auch so gegangen? Also, dass man einfach total viel loslassen kann und dass das wahnsinnig befreiend ist?
Also mir geht es extrem so. Also diese Verantwortung und halt auch, ich finde auch, wenn das Leben so voll ist, materiell gesehen, und überall was rum, also dass überall was rumsteht, das macht mich wahnsinnig. Ne?
Was bei uns Deko-Menschen natürlich schnell vorkommt, dass irgendwie überall mal ein bisschen was ist. Ne?
Aber das Gute ist auch bei dem Turm, ne? Du hast gar nicht mehr viel aufzuräumen, weil gar nicht mehr viel da ist. Ne? Und es ist einfach, du hast mehr Zeit, die du sinnvoll nutzen kannst. Das finde ich super spannend dabei.
Wenn ihr jetzt vorher in einer 200 Quadratmeter Wohnung gewohnt habt, ne? Und dann auf einmal in einem Wohnwagen und jetzt in einem 48 Quadratmeter Turm, Entschuldigung, jetzt habe ich euch 10 Quadratmeter geklaut.
Eine Etage.
Was macht man mit den ganzen Sachen, die man vorher hatte? Also habt ihr alles weggeschmissen, eingelagert? Wie funktioniert das?
Also wir haben so eine Mischung gemacht, das ist eigentlich ganz witzig. Als wir dann von dem Haus in das Wohnmobil gezogen sind, haben wir erstmal ganz viele Sachen verschenkt, verkauft und haben gesagt, die wichtigsten Sachen, die lagern wir erstmal ein. Und das waren so, sag ich mal, in Europaletten gesprochen, 10 Europaletten, was noch unser Lebensinhalt war. Und nachdem wir das halbe Jahr dann im Wohnmobil gelebt haben und dann in eine Wohnung nochmal gezogen sind, die halt ein bisschen kleiner war, haben wir uns halt diese Paletten angeschaut. Und nach einem halben Jahr haben wir schon gemerkt, was haben wir alles aufgehoben, was wir angeblich noch brauchen. Und es ist schon, davon haben wir nur noch 3 Paletten mitgenommen in unser neues Leben. Also es hat sich schon automatisch minimiert, dadurch, dass du dich dran gewöhnt hast, dass du weniger brauchst.
Aber wie ist das jetzt mit so, ich weiß nicht, also Klamotten zum Beispiel. Mhm. Du hast ja eben schon gesagt, man merkt erstmal, dass man doch jeden Tag gefühlt das Gleiche anzieht. Aber habt ihr so ein Backup? Also, oder habt ihr irgendwie noch einen Keller in dem Turm, wo man auch nochmal irgendwie was lagern kann oder gar nichts?
Ja, also wir haben schon noch ein kleines Backup, weil ja auch, wie gesagt, die Waschmaschine zum Beispiel, die passt nicht in den Turm rein. Wir waschen ja außerhalb. Und bei den Kleidungen ist ganz, also wir haben zwei Einbauschränke in dem Turm, einen im Fernsehzimmer und einen im Schlafzimmer. Und da sind auch teilweise Sachen drin, wie Rucksäcke zum Wandern. Und dann wird einmal im Jahr wird die Kleidung umgelagert. Das heißt, ich habe jetzt gerade vor 2 Wochen die Winterklamotten rausgeholt und habe sie in den Standardschrank geräumt und die Sommerklamotten wieder weggeräumt. Und der Tannenbaum ist ein gutes...
Früher hat man das ja auch so gemacht.
Genau.
Eigentlich.
Und der Tannenbaum hat halt bei uns keinen Platz im Raum und der hängt dann an der Decke zum Beispiel. Also man
das
kann sich
finde
da
ich
organisieren.
Richtig gut. Es gibt doch Regionen sogar in Deutschland. Ich erinnere mich, dass wir mal, als ich Kind war, irgendwie in so einem Ferienhaus, in so einer Blockhütte Weihnachten gefeiert haben. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Und da hing der auch an der Decke. Mhm. Ich glaube, es gibt Regionen, wo das ganz
das
gängig
ist.
Ne?
Super ideal. Ne? Man hat ihn immer vor Augen, aber er stört nie.
Total. Also sind wir bei 3 Meter, wie viel?
3,70 Meter, da wo der hängt.
Oh, da kann man auch so ein Riesending da reinhängen.
Ja, aber es ist ein künstlicher, muss ich sagen. Weil der,
ja, gut, mit Wasser wäre natürlich ein bisschen schwierig.
Und die Zweige hängen dann nach unten.
Ja, das stimmt natürlich, aber so ein Weihnachtsbaum an der Decke, ach, da kriege ich direkt wieder Lust auf Weihnachten. Bevor wir aber hier jetzt in Weihnachtsthemen abschweifen, du hast ja wirklich die unterschiedlichsten Lebensmodelle, wie auch immer man das betiteln, Wohnmodelle, so, durch. Würdest du, oder was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zu einer normalen Wohnung und zu dem Turm, in dem ihr jetzt lebt?
Also wenn man jetzt so wie ich 3 Jahre im Turm lebt, dann ist die Frage schon schwer zu beantworten, weil das schon unser normales Leben, ne, ist. Ich sag mal, Organisation ist das Wichtige.
Da wäre ich schon raus.
Echt?
Boah, ich bin so ein Chaot, ja.
Aber also man muss sich halt organisieren. Das heißt, ne, also wie zum Beispiel jetzt mit der Kleidung, so ist es auch in der Küche, ne, dass man nicht alles vorhalten kann. Und ansonsten fällt mir echt gar nichts mehr ein. Das ist irgendwie so normal geworden.
Wie ist denn das mit dem Heizen? Weil das ist ja in so alten Gemäuern auch gar nicht so easy.
Also bei dem Heizen haben wir haben sogar eine Gasheizung da drin, aber heizen auch nur mit einer Holzheizung. Wir haben natürlich nicht die Gradzahl im Winter wie in der 3-Zimmer-Wohnung. Das heißt, im Winter hat man schon seine Heizdecke, also den Luxus.
Naja, und seinen Partner.
Genau.
Muss man halt auf die natürliche Heizmethode zurückgreifen.
Aber ich finde es auch schön, in einem Turm zu leben, wo man sich auch winterlich anzieht, ne? Und die gestrickten Socken abends vom Fernseher anhat. Also wie gesagt, ist alles normal. Mir fällt jetzt gar nichts irgendwie ein, was für mich nochmal anders wäre als in der Wohnung. Außer man muss auch lernen, sich von Sachen zu trennen. Mhm. Also wenn man zum Geburtstag schön Bücher geschenkt bekommt, aber nur so ein kleines Bücherregal hat, dann muss man halt die Bücher, die man schon gelesen hat, wieder wegräumen.
Ja, da freuen sich ja andere dann wieder drüber.
Ja, aber der Hauptbegriff ist Organisation, glaube ich.
Ich sehe dich schon in eurem kleinen Erker da sitzen, zum rein rausschauen mit den dicken, gestrickten Kuschelsocken. Und eins kann man, glaube ich, an dieser Stelle sehr deutlich sagen, kalte Füße kriegst du nicht so schnell.
Nein.
Wir haben ja jetzt schon mitbekommen, dass bei euch im Turm eigentlich mehr Tapete statt Bilder sind, sozusagen. Und wenn ich mich recht entsinne, ich habe natürlich ja auch Bilder vom Turm gesehen, auf deinem Instagram-Kanal und so. Ihr habt aber komplett runde Wände, oder nicht? Oder
relativ rund, genau.
Wie geht man denn damit um?
Der Maler, ich glaube, der ist ausgerastet, der die tapezieren musste. Wir haben auch eine relativ hohe Deckenhöhe von über 3 Metern je Etage und dann noch eine Wendeltreppe, die jedes Tapetenstück ausgeschnitten werden muss. Schande. Aber ich finde Tapeten, also weißt du, Tapeten sind halt eher für mich, das ist wie ein Bild, aber es macht viel mehr Wirkung. Und vor allen Dingen, in einem runden Turm kannst du ja auch gar keine Bilder hängen. Und deshalb hat es mir in die Karten gespielt, dass ich halt einfach mit Tapeten arbeiten kann. Ich mache das liebend gern. Und
eine letzte Etage fehlt noch bei euch.
Mhm.
wenn ich mich richtig entsinne, ist es das Badezimmer.
Genau,
oder?
Wir waschen uns ja manchmal und
also brauchen das ist, schon mal, das ist ja schon mal nicht die schlechteste Voraussetzung, obwohl hier wären wir wieder beim Reinthema.
Genau. Das Badezimmer, da müssen wir jetzt wieder runtergehen, weil das Badezimmer ist der einzige Raum, der in der Stadtmauer ist. Also das befindet sich nicht mehr im Turm, sondern in der Mauer, weil der Turm auf die Stadtmauer draufgebaut worden ist.
Das ist quasi ganz unten
dann. Genau, dann gehst du eine Treppe sogar nach unten. Und das Bad, da fiel mir ja dann langsam nichts mehr ein, was uns verbindet. Und das ist eine Hommage an Holland, weil wir in Holland immer in einer Windmühle Urlaub gemacht haben. Und die Windmühle mich so ein bisschen schon an dieses Turmleben erinnert hat. Ist ja auch rund, ja, hat ja auch ähnlich, mehrere Etagen. Klar. Und deshalb haben wir ein Hollandzimmer. Ich habe ein altes Fahrrad, was als Konsole umgebaut ist. Da steht der Waschtisch drauf. Ich habe es komplett blau gestrichen. Wir haben ganz viel altes Porzellan an den Wänden hängen und die Duschrückwand ist mit so einem holländischen Muster gestaltet. Und Duschvorhang mit einer Katze, die auf dem Schiff segelt oder sowas.
Und man hat ja im Badezimmer auch immer schön diese kleinen Gläschen mit diesen Stäbchen drin, die dann so riechen. Das bei euch dann wahrscheinlich der Käse.
Genau.
Um die Klischees einmal kurz
Käse
komplett
Matthias.
Zu machen. Aber ich liebe Holland. Ich habe gerade vor, jetzt in 2 Wochen wollte ich wieder rumtappern.
Die leckerste Krokett gibt es nur in Holland.
Ja, und die Holländer haben einfach auch wirklich viel Geschmack.
Vor allem haben die immer offene Wohnzimmer ohne Gardinen und du kannst abends immer so gut
ich
da reingucken.
Ich liebe den Herbst und den Winter genau aus dem Krokett. Da bin ich wirklich ein bisschen special. Ich liebe es einfach in so beleuchtete Fenster reinzugucken.
Das ist Wohnzeitschrift in live.
Ja. Ne? Und ich denke immer, wenn die Leute es nicht wollen, sollen sie Gardinen davor machen. Oder?
Ich glaube, die sind das gewöhnt. Das haben die schon im Blut, die Holländer.
Da
aber die haben echt
sich
einen
wahrscheinlich
guten Fable für Einrichtungen.
Total. Total. Ja, und auch für Architektur, ne? Wenn man so sieht, wie die Städte teilweise gestaltet sind.
Stimmt.
Also es ist einfach schön. Und ich glaube, wenn es um das Thema in beleuchtete Fenster im Winter und im Herbst reingucken geht, entdecken sich gerade ganz viele, die den Podcast hören und denken so, ja, okay, man redet nicht drüber, aber doch, ich blinzel auch schon mal. Thorsten, gibt es für dich noch einen so einen ganz großen Traum, wo du sagst, okay, den will ich mir irgendwie noch verwirklichen? Also das ist auch nochmal so ein Special-Ziel?
Das ist eine gute Frage. Normalerweise fällt mir da sofort was ein, aber ich habe jetzt mittlerweile die letzten Jahre echt so viele Dinge auf meiner Liste abgehakt, die ich mir erfüllt habe, dass ich ja gerade, klingt doof, aber wunschlos glücklich bin.
Besser geht's doch nicht.
Ja.
Wunschlos glücklich ist ein schönes Wort zum Abschluss, weil ich bin auch wunschlos glücklich mit dieser Folge. Das war sehr ergreifend, finde ich, für mich. Also vielen, vielen Dank, dass du erstens hier warst und dass du dich auch so geöffnet hast. Und ich finde, es ist ein ganz tolles Paradebeispiel dafür, dass man ganz früh seine Leidenschaften entdecken kann. Und auch wenn vielleicht der ein oder andere Schlenker in andere Finanzämter dieser Welt kommt, dass es nie zu spät ist, irgendwie zurückzugehen zu dem, wofür das Herz schlägt und die Leidenschaft. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne, dass ich da sein durfte. Und dass wir uns echt mal in live gesehen haben.
Ich freue mich. Und wenn ihr euch vielleicht jetzt noch mal ein bisschen was vom Katzenturm oder auch von deiner generellen Arbeit angucken wollt, dann gibt es natürlich deine Instagram-Seite, die heißt Thorsten Heyer.
Thorsten Heyer Konzepte.
Da sieht man ganz, ganz viele Eindrücke und kriegt ganz viel Inspiration. Und wir zwei, würde ich sagen, wir gehen jetzt noch einen Kaffee trinken oder auch eine Runde tanzen, wenn du willst. Ne?
Tanzen nicht, oh je.
Doch, die beste Musik, die habe ich auch am Start. Die gibt es natürlich für euch wie immer bei Brillux Radio. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen lieben Dank dir.
Gerne.
Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Abonniert unbedingt unseren Podcast. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr zuschauen nächste Woche, wie ich Dunja getroffen habe. Und Dunja ist die Frau, die aus meiner Sicht auf jeden Fall eine eigene Netflix-Doku verdient hätte. Denn sie ist unter anderem auch die Frau, die Politikerinnen einkleidet und dazu auch noch wirklich wie in so einem Film wohnt. Es ist unfassbar idyllisch. Außerdem wird es total lustig. Wir lachen ganz, ganz viel und ich hoffe, dass ihr mitlacht nächste Woche.
Also wirklich so mitten in der Natur, direkt so am Wald und wir haben einen See am Grundstück, so einen Teich und so ein kleines Häuschen daneben, da arbeite ich auch drin, also wirklich
aus
herrlich.
Aus welcher Netflix-Serie entstammst du denn?
Nee.
Das hört sich an wie so ein amerikanischer Traum irgendwie. So, ja, wir wohnen am See mit einem kleinen Hügel, ich habe meine eigene Etage mit meinen Brüdern, meine Mutter ist Stylistin und bei uns alles schön.
Das hört sich ja wirklich, siehst du, ich denke immer,
Jack,
das ist ja total
essen wir
uncool.
Heute Abend? Das ist unser Problem des Tages.
Ja, das war schlimm in der letzten Staffel. ich denke immer, es ist total uncool, weil wir, also als Stylistin denkt man ja eigentlich, ich wohne voll cool in der Stadt, aber ich wohne halt im Dorf.
Brillux, mehr als Farbe.